NDR Info. Themen des Tages.
Der Kanzler hat gestern sehr ernst umrissen, was heute in Brüssel auf dem Spiel steht. Jetzt steckt er in Verhandlungen mit seinen 26 Kolleginnen und Kollegen. Und bei einem Thema liefen Bauern in Brüssel die Begleittöne. Schaufelt sich die EU selbst ihr Grab geoökonomisch, indem sie nach einem Vierteljahrhundert Verhandlungen mit Südamerika das Mercosur-Freihandelsabkommen platzen lässt und geopolitisch, indem sie Russland nicht unter Druck setzt, den Krieg zu beenden und den Aggressor an einem empfindlichen Punkt trifft, nämlich sein Geld zu verwenden, um das Leben in der Ukraine am Laufen zu halten? Die Themen des Tages am Donnerstag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem beleuchten wir nach der Gipfeltour mit unseren Korrespondenten noch, was der heute gestartete Deutschlandfonds bewirken soll, wohin die Gelder daraus fließen und wer dort sein Kapital hineinfließen lassen soll. Russland hat Geld in Europa geparkt. Staatsvermögen eines Landes, das sein Militärbudget aufgebläht hat, um Nachbarn zu unterwerfen. Die Ukraine wird Nacht für Nacht bombardiert. Sie soll ein Vasallenstaat werden. Europa will, dass Russland für die Schäden und den Wiederaufbau bezahlt, indem man im Vorgriff die russischen Einlagen bei Euroclear in Kredite an Kiew ummünzt. Darüber soll der laufende EU-Gipfel entscheiden. Hintergründe von Bettina Seidel.
Es klingt eher nach Einkaufsstraße als nach Weltpolitik, der Boulevard du Roi Albert II in Brüssel. Doch genau hier sitzt Euroclear, ein Finanzinstitut mit plötzlich ganz enormer geopolitischer Bedeutung. Hier lagern rund 185 Milliarden Euro der russischen Zentralbank, eingefroren von Seiten der EU im Zuge der Sanktionen gegen Russland. Russland spricht von Enteignung und hat Euroclear in Moskau verklagt. Die EU hält dagegen die Klage für unbegründet. Aber was genau ist Euroclear? Dort lagern gigantische Vermögenswerte von mehr als 40 Billionen Euro, digital als Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente. Euroclear ist ein sogenannter zentraler Vermögensverwahrer. Notenbanken lagern ihre Reserven dort, große Investoren und Banken nutzen das Institut als Abrechnungssystem. Euroclear sorgt dafür, dass Wertpapiergeschäfte sicher und korrekt zwischen Banken abgewickelt werden. Bankenprofessor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance vergleicht Euroclear mit einem Grundbuch.
Wenn ich eine Wohnung kaufe, dann muss ich auf der einen Seite das Geld bezahlen und auf der anderen Seite werde ich aber als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Und dann erst danach kann ich mit der Wohnung machen, was ich will. Und so ähnlich ist das mit diesen zentralen Verwahrstellen auch. Dort liegen die Wertpapiere und die zentralen Verwahrstellen passen darauf auf, dass man immer weiß, wem die gehören.
Euroclear gilt als sicher. Das Institut wird stark reguliert und überwacht. Mehrere nationale und europäische Aufsichtsbehörden haben ein Auge darauf. Das ist auch wichtig, weil es so stark vernetzt ist.
Euroclear ist im hohen Maße systemrelevant und steht auch deswegen unter besonderer Aufsicht. Ich würde mal sagen, deren Computersysteme gehören zu den sichersten der Welt. Wir stehen an geheimen Standorten, sind viele davon, alle parallel und so. Da kann eigentlich wenig anbrennen.
Aber wenn was anbrennt, also wenn zum Beispiel was ausfällt, dann würde das die internationalen Finanzmärkte empfindlich treffen. Der Handel könnte binnen Sekunden kollabieren. Das wiegt umso schwerer, weil es nur einige wenige solcher Verwahrstellen gibt. Euroclear in Belgien, Clearstream in Luxemburg und die DTCC in den USA. Das sind die Hauptakteure. Die Branche ist extrem konzentriert und das birgt Tücken, wie Klaus Nieding, Anlegerschutzanwalt und Kenner der internationalen Finanzmärkte, sagt.
Konzentration bedeutet eben auch Betriebsstörungen, Cybervorfälle oder Rechtsrisiken haben dann auch ganz schnell systemweite Auswirkungen. Man könnte ja auch sagen, too important to fail, also hohe Effizienz, aber geringe Ausweichmöglichkeiten im Ernstfall.
Die aktuelle Debatte dreht sich aber momentan gar nicht um die IT-Sicherheit, sondern um die politischen Risiken, die heute von Europa ausgehen. Und die Entscheidung der EU, russisches Vermögen bei Euroclear zu beschlagnahmen, sei ein schwerer Eingriff, sagt Bankenprofessor Grote.
Da fragen sich schon weltweit andere Zentralbanken, ob sie es auch treffen kann. Ja, und man schaut sich, glaube ich, jetzt weltweit schon nach Alternativen um. Kurzfristig geht das schlecht, aber langfristig kann man schon davon ausgehen, dass sie dann lieber eher vielleicht chinesische oder indische Wertpapiere kaufen, statt weiter europäische Anleihen.
Eine Entscheidung also mit Tragweite. Klaus Nieding sieht es als klaren Stresstest für das Vertrauen in den Standort Europa.
Wenn dieser Fall jetzt als Präzedenzfall durchgehen würde, dann hätte man die Büchse der Pandora geöffnet, jedenfalls aus Sicht des Marktes. Und man müsste als Notenbank oder als anderer Marktteilnehmer immer damit rechnen, dass möglicherweise in Zukunft Ähnliches passiert. Das ist nicht ganz ohne.
Für den Finanzplatz Europa steht also viel auf dem Spiel. Die Debatte zeigt, ein Finanzinstitut kann zum politischen Hebel werden, auch wenn es ursprünglich einfach nur für den internationalen Geldfluss sorgen sollte.
In Brüssel ist jetzt unsere Korrespondentin Sabrina Fritz zugeschaltet. Legt die EU in Sachen Euroclear ihre Manschetten ab oder überwiegen die Skrupel? Was zeichnet sich unter den 27 Staaten und ihren Lenkerinnen und Lenker ab bisher?
Ja, also ich glaube, von all dem, was man so interpretieren kann, was hier in Hintergründen erzählt wird, dass es auf eine Einigung hinausläuft, dass man ein Konstrukt wählt oder nochmal den Auftrag gibt, das jetzt so abzusichern, dass weder Belgien noch die EU hier die Rache Russlands fürchten muss, sondern dass man der Ukraine einen Kredit gibt, dass man sagt, die Ukraine muss diesen Kredit zurückzahlen mit dem russischen Geld, weil eben Russland dann irgendwann aufgefordert wird, für die Zerstörungen zu bezahlen. Und dass man aber eine Absicherung macht, wenn das jetzt alles nicht so kommt, dass dann alle Länder gerade stehen und nicht nur Belgien.
Gäbe es überhaupt andere Wege, die Summen aufzubringen, die die Ukraine braucht, deren Präsident ja wieder einmal selbst auch in Brüssel präsent ist?
Ja, das ist vielleicht das größte Argument dafür, weil die gibt es eigentlich nicht. Also die EU hat ja hier nochmal gemeinsame Schulden vorgeschlagen und die fürchtet die EU noch mehr als Russland, würde ich jetzt mal sagen. Also das will man auf keinen Fall. Und insofern gibt es keine Alternative. Also aus Amerika kommt kein Geld mehr. Einzelne EU-Länder werden das auch nicht schaffen. Und ich glaube, diese doch ziemlich bittere Tatsache, die hat dann dazu geführt, dass man sich jetzt auf diesen rechtlich unsicheren, aber Alternativweg begeben will.
Zweites Megathema ist das Mercosur-Abkommen der EU mit den großen Staaten Südamerikas. Darüber reden wir gleich. Das Stichwort zum besseren Verständnis jetzt zuerst von Thomas Spickhofen.
Mehr als 700 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher, die größte Freihandelszone der Welt, das sind die Verlockungen, die das Mercosur-Abkommen verspricht. Vor mehr als 25 Jahren begannen die Verhandlungen zwischen der EU auf der einen und Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay auf der anderen Seite. Ziel ist es, die Zölle so weit wie möglich runterzufahren und die Exportmärkte so weit wie möglich zu öffnen. Also zum Beispiel mehr europäische Autos in Südamerika und mehr südamerikanische Produkte in Europa zu verkaufen. Deutschland gehört zu den treibenden Kräften für dieses Abkommen, nicht zuletzt wegen der schwieriger gewordenen Handelsbeziehungen mit China und den USA. Nach Berechnungen der Kommission würde das Abkommen jährlich rund 4 Milliarden Euro Zölle sparen. Aber aus anderen Mitgliedsländern der EU gibt es Widerstand, vor allem aus den großen Agrarländern Frankreich und Polen, aber auch Italien und Österreich sind skeptisch. Dort fürchten die Landwirte die Konkurrenz aus Südamerika. Um die Sorgen aufzufangen, wurden in das Abkommen Quoten und Einführungszeiträume für die zollfreie Einfuhr aufgenommen, zum Beispiel für Rindfleisch, Geflügel und Zucker. Darüber hinaus will das Europaparlament die Wiedereinführung von Zöllen festschreiben, falls der Druck auf die europäischen Landwirte zu groß wird. Die Verhandlungen zum Mercosur-Abkommen wurden Ende vergangenen Jahres abgeschlossen. Dem fertigen Vertrag müssen die europäischen Regierungschefinnen und Chefs mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit zustimmen. Das heißt, mit mindestens 16 Mitgliedsländern, die mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Diese Zustimmung hätte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gern, um das Dokument am kommenden Wochenende im Namen der 27 EU-Mitgliedsländer in Brasilien unterschreiben zu können.
Und Brasiliens Präsident Lula hat klargestellt, wenn es heute nichts wird in Brüssel und wenn übermorgen vor der Kulisse der argentinisch-brasilianischen Wasserfälle von Iguazu die EU nicht final unterschreibt, dann war's das. Dann ist der Freihandel den Bach runter. Sabrina Fritz, wo stehen wir jetzt beim Gipfel? Wer außer den Landwirten vor dem Ratsgebäude stemmt sich gegen das Abkommen?
Ja, vor allem der französische Präsident Macron. Also es war schon krass, wie der heute Morgen wirklich nochmal ziemlich klar noch gesagt hat. Ja, also da ist wenig Bereitschaft dabei, das jetzt wirklich noch nach diesen langen Verhandlungen und Ausnahmen und Schutzwall hier für die Agrarbetriebe in Deutschland. Aber er bleibt hart. Nun muss auch das nicht einstimmig beschlossen werden. Wir haben es gerade gehört, es reicht eine Mehrheit. Das heißt, es ginge ohne Frankreich. Aber es geht nicht ohne Frankreich, Italien, Polen, Österreich, die auch skeptisch sind. Also da muss noch bearbeitet werden. Aber wie gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, das wäre schon ziemlich blamabel.
Nicht nur Merz, auch Ratspräsident Costa klang heute schon so, als würde da noch ein Ballhausschwur geleistet. Wir gehen alle erst wieder auseinander, wenn alles beschlossen und erreicht ist. Stehen wir vor einer langen, vielleicht auch historischen Nacht?
Also wir stehen vor einer langen Nacht. Ich würde jetzt mal sagen, was die Ukraine betrifft, wird das, glaube ich, nicht so schwierig. Was Mercosur betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass man das auf den nächsten Tag, also auf morgen, verschiebt, dann nochmal mit klarem Kopf. Also es gibt eigentlich jetzt keinen Druck. Ich glaube, die meisten haben sich darauf eingestellt, dass morgen nochmal verhandelt wird, obwohl man ja gesagt hat, eigentlich will man Gipfel nur noch einen Tag abhalten. Aber bevor es jetzt nachts um drei wird, geht man nochmal morgen in die nächste Runde. Aber ja, man weiß am Ende wirklich erst, wenn das Spiel vorbei ist, wie es ausgegangen ist. Aber wir hoffen mal, dass es eine Einigung gibt.
Fran, Sabrina Fritz aus Brüssel live zugeschaltet. Sondervermögen und Extraschulden für Verteidigung und Infrastruktur plus Klimaschutz, das hatten CDU, CSU, SPD und Grüne schon vor Zusammentritt des neuen Bundestags vom Stapel gelassen. Das ist das Flaggschiff der neuen Regierung. Aber man will bei Investitionen nicht nur auf öffentliche Mittel setzen. Wenn der Staat Dinge auf den Weg bringt und mit seinem Geld daran beteiligt ist, dann steckt ja eine besondere finanzielle Sicherheit in den Vorhaben. Da könnten sich doch auch noch private Geldgeber einklinken. Und hier kommt jetzt der Deutschlandfonds ins Spiel, den Finanzminister und Wirtschaftsministerin heute auflegten. Hans-Joachim Viehweger im Hauptstadtstudio. In welche Vorhaben, in welche Unternehmen fließen künftig Mittel aus dem Deutschlandfonds?
Also zunächst muss man sagen, dass das Wort Deutschlandfonds ein bisschen irreführend ist. Das ist eher eine Dachmarke, könnte man sagen, als so ein richtiger Fonds. Es geht eher, so hat es auch Finanzminister Klingbeil gesagt, bei der Vorstellung um eine breite Palette von Instrumenten. Ein Beispiel dafür ist, wenn der Staat bestimmte Risiken abfedert. Also wenn es zum Beispiel manche Projekte gibt, die sind so riskant für Investoren, dass das gar nicht erst angestoßen wird. Ein Beispiel haben die genannt, das finde ich ganz gut, Geothermieprojekte, also die Suche nach heißen Quellen im Erdreich. Das ist ja durchaus attraktiv mit Blick auf die Energieversorgung. Aber die ersten Bohrungen, die sind ziemlich teuer und man weiß nicht, ob es was bringt. Und da kann dann der Staat eben eine Garantie geben, weil sich sonst vielleicht kein privater Investor findet.
Bisher wäre sowas vielleicht eine klassische Aufgabe der staatlichen Förderbank, KfW, gewesen. Ist der Fonds nun eine KfW 2.0, eine Weiterentwicklung oder eher ein flankierendes Instrument?
Ich würde durchaus von einer Weiterentwicklung sprechen. Es gibt ja jetzt schon einiges, was unter dem Dach der KfW läuft. Auch das wird ja jetzt das meiste unter dem Dach der KfW laufen. Da gibt es zum Beispiel Programme für junge Unternehmen, sogenannte Start-ups. Gerade dann, wenn die erste Phase ganz gut überstanden haben und dann noch wachsen wollen, ja, dann haben die einen hohen Kapitalbedarf. Ja, und die Banken, für die ist es dann häufig zu riskant. Also braucht es andere Geldgeber, andere Kapitalgeber. Da gibt es schon einen Fonds, der heißt Zukunftsfonds. Der wurde übrigens in der Zeit der alten großen Koalition unter Angela Merkel schon eingeführt. Und der soll jetzt eben erweitert werden. Und es gibt auch einen Rohstofffonds, der ist aus der Zeit der Ampelkoalition. Und der investiert in Unternehmen, die Deutschland unabhängiger bei kritischen Rohstoffen machen soll. Also da sieht man, es ist mehr eine Erweiterung.
Jetzt ahnen wir, wohin das Geld fließt. Aber welches Geld fließt in den Fonds? Gibt es da Volksaktien für Patrioten, die in den Deutschlandfonds investieren wollen? Oder ist das was für institutionelle Anleger?
Ja, das ist tatsächlich was für große Anleger, zum Beispiel für Lebensversicherer oder durchaus auch für ausländische Investoren. Ich denke mal an die großen amerikanischen Pensionsfonds. Für die ist ja zum Beispiel ein Engagement bei so einem einzelnen Startup in Deutschland oder bei einem kommunalen Energieversorger, der nach Geothermie bohrt, das ist ja viel zu kompliziert. Aber wenn man es eben schafft, solche Projekte zu bündeln, dann lohnt sich das vielleicht auch für einen so großen Anleger, dass man eben dann auch mal mit sowas in Deutschland sich engagiert.
Von welchem Umfang an Mitteln des Bundes und dann der privaten Anleger reden wir denn?
Also zumindest ist es im Koalitionsvertrag mal eine Summe genannt worden von 10 Milliarden Euro. Finanzminister Klingbeil hat heute von 30 Milliarden gesprochen, aber auch gleich gesagt, das ist ja, das meiste sind Garantien. Also da würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass die vollständig finanzwirksam werden. Also dass alle Garantien fällig werden. Und zu diesem Betrag, den eben der Bund direkt oder eben zumeist in Garantieformen gibt, sollen dann nochmal rund 100 Milliarden Euro von privater Seite kommen. Das zumindest ist die Hoffnung der Regierung.
Sie sagten es, der Deutschlandfonds stand schon im Koalitionsvertrag und den Fonds haben Lars Klingbeil und Katharina Reiche heute überparteilich gemeinsam gelauncht. Also ein echtes schwarz-rotes Gemeinschaftsprojekt, gegen das sich auch mal keine Wand an Widerstand aufgerichtet hat?
Nein, das sehe ich nicht. Ich hatte es ja schon angedeutet, es ist mehr eine Weiterentwicklung von Bestehenden, als ist ganz was Neues. Es ist auch sicher nicht der Gamechanger, also der jetzt die deutsche Wirtschaft rettet. Man soll es aber auch nicht schlecht reden. Es ist ein Beitrag, um endlich wieder mehr Investitionen in Deutschland zu bekommen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger in den NDR-Info-Themen des Tages. Digitalisierung der Schulen. Das stemmen die Kommunen als Schulträger und die Länder mit ihrer Zuständigkeit für Bildungspolitik schon lange nicht mehr allein. Der Bund greift ihnen unter die Arme. Neben Schulbauprogrammen und dem Startchancenprogramm für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler nahm der Bund von 2019 bis 2024 schon 6 Milliarden Euro in die Hand, um Hardware, Software, WLAN-Anschlüsse und didaktische Inhalte auf den Stand der Zeit zu bringen. Sind Sie auch über die Formulierung bis 2024 gestolpert? Dann ist der Pakt ja schon seit fast einem Jahr ausgelaufen. Und nun? Nun, heute haben sich schließlich Bund und Länder auf die Finanzierung des Digitalpakts 2.0 verständigt, der rückwirkend zum Jahresbeginn 2025 in Kraft tritt und wieder 5 Jahre läuft. Was die Bundesbildungsministerin und die Bildungsministerkonferenz der Länder konkret vereinbart haben, darauf blickt Sarah Beham jetzt genauer und blickt zuerst zurück.
Tablets, digitale Tafeln oder WLAN in Schulen. Genau das sollte der erste Digitalpakt möglich machen. Gestartet ist das Förderprogramm 2019. Bund und Länder wollten damit den digitalen Rückstand an vielen Schulen aufholen, denn der war schon vor Corona groß. 6,5 Milliarden Euro standen bereit. Der Bund zahlte 90%, die Länder 10. Mit dem Geld wurden vor allem digitale Geräte angeschafft. In vielen Schulen kam die Technik zwar an, aber oft langsam und mit bürokratischem Aufwand. Als das Programm ausgelaufen ist, wurde der Digitalpakt zur Hängepartie. Bund und Länder haben lange gestritten, wer zahlt wie viel und wer ist für was zuständig. Die Ampelregierung zerbrach, die zuständigen Bildungsminister wechselten und die Fortsetzung ließ auf sich warten. Jetzt steht er fest, der Digitalpakt Schule 2.0. Darauf haben sich Bundesbildungsministerin Karin Prien von der CDU und die Bildungsministerkonferenz der Länder geeinigt. Konkret bedeutet das 5 Milliarden Euro für 5 Jahre. Bund und Länder teilen sich die Kosten diesmal zur Hälfte. Neu ist vor allem der Fokus. Es geht nicht mehr nur um Geräte, sondern ums digitale Lehren, also um Fortbildungen. Lehrkräfte sollen besser lernen, wie sie mit den neuen Werkzeugen umgehen, mit Lernplattformen, aber auch mit künstlicher Intelligenz wie ChatGPT. Denn die Technik ändert sich rasant. Das verändert auch den Schulalltag für Lehrer und Schüler gleichermaßen. Der Anspruch des neuen Digitalpakts: weniger Bürokratie und Geld, das schnell an den Schulen ankommt.
Der 5 Milliarden Euro Digitalpakt von Bund und Ländern für die Schulen, der Deutschlandfonds, in den private Gelder für öffentliche Investitionen fließen, 130 Milliarden Euro, so hofft man am Ende, Einlagen des russischen Staates von rund 185 Milliarden Euro in Europa, die nun angerichtete Kriegsschäden in der Ukraine heilen, helfen sollen. Alles Themen des Tages heute, Fazit unter allem, das Geld kommt irgendwie zusammen. Warum fehlen dann so oft eher kleine Summen, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen etwa? Der Bundespräsident hat sich heute mit einer Suppenkelle in der Hand Gedanken dazu gemacht.
Auch ein bisschen Kartoffelsuppe.
Danke, danke.
Reicht schon?
Ja, ja. Okay.
Möchten Sie auch Wurst dazu haben?
Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender stehen hinter einem Holztisch. In der einen Hand die Schöpfkelle, in der anderen einen Teller. Die Leute stehen Schlange an diesem milden Dezembertag hier beim Tagescafé des Berliner Vereins Straßenfeger. Wegen des Essens, aber auch wegen der Besucher.
Ja, dass Herr Steinmeier sich, ob so einer überhaupt hierher kommt, ist ja auch was Besonderes.
Sagt diese Frau, die öfter mal vorbeikommt. Außer dem Tagescafé bietet der Verein zum Beispiel auch Notunterkünfte für bis zu 30 Menschen an jedem Tag des Jahres. Jetzt ist also der Bundespräsident da. Nach der Essensausgabe isst Steinmeier selbst noch einen Teller Suppe, zusammen mit ein paar Gästen des Tagescafés. Und mindestens einen Fan hat er hier.
Habe Sie schon immer bewundert.
Ach ne, das muss nicht sein.
Sehen Sie denn die Familie über Weihnachten? Ihre Söhne und
ja,
ihre Familie?
Ja, wir sind
sehen Sie
alle
die?
Zusammen.
Ja?
Später bedankt sich Steinmeier bei denen, die sich für Menschen ohne eigene Bleibe engagieren. Ob hier beim Verein Straßenfeger oder woanders.
Wir brauchen diese Menschen nicht nur in der Vorweihnachtszeit an Weihnachten, sondern an 365 Tagen im Jahr. Und das macht deutlich, dass der Kampf gegen die Wohnungslosigkeit weitergehen muss.
Letztlich geht es auch um Überlebenshilfe, sagt der Bundespräsident. Gerade jetzt im Winter.
Die Menschen hier, ob haupt- oder ehrenamtlich, sie bringen Wärme in den Teil der Gesellschaft, die soziale Kälte, aber auch die klimatische Kälte dieser Tage erfahren.
Die soziale Kälte in diesen Tagen, ob auch die geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld gemeint sind? Nein, das sei in seinen Gesprächen hier kein Thema gewesen, sagt Steinmeier auf Nachfrage.
Es ist eher so, dass die gestiegene Zahl der Wohnungslosen, Obdachlosen natürlich auch Konkurrenz schafft um die Hilfeangebote, die es gibt. Und die Hilfeangebote können von den Einrichtungen, die es in Berlin gibt, natürlich auch nicht uferlos ausgeweitet werden.
Dass die Obdachlosigkeit zunimmt, das bestätigt Tanja Schmidt, Vorständin des Straßenfegervereins. Sie verweist auf interne Statistiken.
Die Geschichte ist ganz einfach. Wir brauchen Unterkünfte und Wohnraum.
Mehr Wohnraum, den kann der Bundespräsident natürlich nicht einfach so schaffen. Aber allein, dass er vorbeischaut und mit den Wohnungslosen spricht, das ist aus ihrer Sicht ein wichtiges Zeichen.
Was ich raushöre bei unserer Klientel, ist ganz klar, dass es schon wichtig ist, dass sie ein Gefühl haben, dass man sie auch wahrnimmt und dass die Politik auch mal herkommt und sagt, wir sind da, wir sehen euch.
Nach rund einer Stunde ist das Treffen mit Steinmeier vorbei. Frage an einen der Teilnehmer, wie war's denn?
So nah mit dem Präsidenten sich zu unterhalten und so ist eine so seltene Gelegenheit im Leben für einen Mensch. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich so eine Möglichkeit gehabt habe.
Sagt er und schaut rüber auf die andere Straßenseite. Da verabschieden sich Steinmeier und seine Frau gerade von den Vereinsleuten.
Der Bundespräsident beim Obdachlosenmagazin Straßenfeger Mario Kubina berichtete aus Berlin am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Donnerstag. Make America great.